die 18. Bildkunst-Kameragespräche mit dem Träger des Marburger Kamerapreises 2016, Jürgen Jürges. Das erste Gespräch zu Florian Gallenbergers Film John Rabe führte Rolf Coulange. Die Sichtung des 2009 erschienenen Films wird empfohlen.
Der Dreh erfolgte auf einem 35mm Filmnegativ und dann, und das machen sehr viele, dann wurde es weiter digital verarbeitet und später dann wieder auf Film zurückbelichtet, und damit man eine Vorführkopie hat. Diese Arbeitsweise ist teuer und aufwendig und es gab ja zu der Zeit auch schon hochwertige digitale Kameras. Du hast den Produzenten überzeugt davon, diesen Weg zu gehen, der mehr Geld gekostet hat.
Ja, aber das war schon.
Und ich wollte gerne wissen, wie du es geschafft hast, dass die Produzenten dir dem Vorschlag gefolgt sind, und zum anderen, ob diese Arbeitsweise auch für die digitalen Effekte im Film unbedingt notwendig war und das vielleicht der Grund war.
Also ich musste den Produzenten kaum überzeugen, weil auch der Regisseur war davon eigentlich ausgegangen, dass wir das auf Film sehen und dann eben den digitalen Weg gehen und wieder zurück auf Film gehen. Und zu dem Zeitpunkt gab es noch keine guten digitalen Kameras, also jedenfalls nicht, also die Sony gab es schon, und es war jedenfalls so, von Arri gab es diese D21 oder so, die wir einfach für uns zu sperrig gewesen und zu umständlich gewesen, wir haben ja sehr viel außer Hand gedreht auch, wir haben mit den Arri-Cams, wir hatten zwei Arri-Cams, die haben meistens mit den 300 Meter Rollen gehabt und haben außer Hand gedreht, also viele Sachen jedenfalls. Der Weg ist natürlich auch vorbestimmt gewesen durch die vielen VFX-Sachen, diese vielen Visual Effects, die wir da hatten, also die ganzen Flugzeugszenen und die Schiffsversenkung und sowas, das war alles, also da war ziemlich viel digitale Bearbeitung dabei.
Ja, mich hat diese Ballszene am Anfang recht überzeugt, die einfach groß angelegt ist, die aber eben gleichzeitig auch was Hochinteressantes hat, nämlich dass sie ganz viel mit der Kamera aus der Hand gedreht ist. Also ganz im Gegensatz vielleicht zu dem ganz großen Anspruch, den man da möglicherweise haben würde und ein ganz großes Kino machen will, ist eine Kamera doch wieder ganz auf Bewegung angelegt und auf Nähe und auf das Porträt der einzelnen Mitwirkenden.
Ja, wir haben angefangen mit einer Kranfahrt, mit der totalen von oben und sind drunter gefahren und sind dann in die Menge eben rein, also mit Handkameras, relativ dezente Handkameras, also sehr, sehr, sehr ruhig eigentlich, weil es ja eher der Szene entspricht so. Und haben dann, ja, weil man einfach näher rankommt, ja, und flexibler ist in solchen Szenen, ohne die ganzen, damit man auch die Leute nicht so stört und länger durchdrehen kann und sich versuchen kann. Also denn man inszeniert eine ganz lange Phase und dreht das dann und kann sich dann aussuchen, naja, was gebraucht wird. Also das war eine Kombination, die wir öfter
angewöhnt haben. Kranfahrt machen oder sonst was.
Ja, das schon. Aber das haben wir am Anfang gemacht, aber den war aus dem Kran. Nicht.
Ja. Der Schulterkram. Du hast ja ein Viertel des Aufnahmematerials für die Produzenten dadurch gespart, dass du auf 3 Perf gedreht hast. Also ein 35mm Bild hat ja bekanntlich 4 Perforationslöcher, aber es gibt eben auch Kameras, die dann nur 3 transportieren, wenn man ein Bildformat hat, was ohnehin in der Höhe beschränkt ist. Und das CinemaScope-Format, in dem dieser Film gedreht ist, braucht nicht die ganze Bildhöhe von 4 Perforationslöchern. Und deswegen sind kluge Leute auf die Idee gekommen, dann auch nur 3 zu transportieren, spart man Filmmaterial. Es hat aber noch eine andere Auswirkung, nämlich du hast hier nicht mit CinemaScope-Objektiven gedreht, nehme ich mal an, sondern mit sphärischen Linsen. Sphärische Linsen, also ganz normale Objektive, die auch relativ klein sind und leicht und nicht diese irrsinnig schweren anamorphotischen Objektive sind. Und das hat die gute Eigenschaft, dass man dadurch die Kamera gut auf der Schulter führen kann und man sehr viel flexibler ist, als wenn man tatsächlich das klassische CinemaScope-Format dreht. Es ist nicht selbstverständlich, so zu arbeiten. Es ist selbstverständlicher geworden. In Frankreich zu der Zeit habe ich Dokumentarfilme gesehen, die sogar mit nur 2 Perforationslöchern im CinemaScope-Format gemacht wurden. Jetzt meine Frage ist, war diese bewegte Kamera und auch diese leichte Kamera, mit der du dich sehr gut auch unter die Menge bringen kannst und sehr leicht auch deine Motive finden kannst und wahrscheinlich auch sehr viel schneller. War das ein dramaturgisches Element, was du mit Florian Gallenberger von Anfang an entwickelt hast? Oder war das sozusagen die Entdeckung für dich, deine Bildgestaltung so zu machen, dass sie dem Film am besten entspricht?
Ja, das war von vornherein abgesprochen mit dem Florian. Weil wir wollten so einen Mix aus statischer Kamera und eben so einer bewegten, aber oder sagen wir mal beweglichen Kamera haben, ne? Also dass man sich dann den Schauspielern und den Menschen annähern kann ohne großen technischen Apparat und sowas, nicht? Das hilft wirklich manchmal sehr, dass man da also und scheinbar reingeht in die Menge und so und das. Und wir wollten auch diese leichte Unruhe haben, denn im Bild, dieses leichte Atmen immer. So, ne? Und das war also wirklich von vornherein so geplant. Es war also keine Notentwicklung irgendwie da. Und ich glaube, also wie gesagt, wir hatten damals diese Ari-Cams und die waren also, die liegen sehr gut auf der Schulter. Und ich hab gedreht mit den Cook S4 Objektiven, weil das sind meine Lieblingsobjektive, weil die einfach nicht so eine extreme Schärfe haben, so ein scharf aussieht, aber so einen smoothen, so einen, also weichen Verlauf haben. Und ich finde die Hauttöne hier eigentlich wunderbar, auch wenn ich auch mit dem Verlauf eben von diesem.
Ja, ich würde gern das Element der bewegten Kamera, das ja sich durch den ganzen Film zieht und auch ganz zentral in der Bildgestaltung dieses Films stattfindet, würde ich nochmal gern weiter verfolgen. Ihr habt ja, also es ist ja eine sehr einfache Lösung, mit der Handkamera zu arbeiten, wenn man mal davon absieht, dass man die Kamera eben mit den 10 Kilo auf der Schulter hat. Aber es schafft natürlich die Möglichkeit, auch viel inspirierter zu arbeiten und im Moment auch viel stärker sich zu bewegen. Ihr habt aber auch ganz andere einfache Lösungen gefunden und sozusagen die ganzen Spezialeffekte und die Trickspezialisten, die bei den Flugzeugen natürlich gebraucht wurden, die habt ihr an anderer Stelle aber auch ausgetrickst, nämlich den Moment, wo das Schiff ablegt, wo John Rabes Frau auf dem Schiff abfährt, aber er dann im letzten Moment da bleibt. Dieses Schiff ist ein gebautes Schiff, es ist eine gebaute Wand, die da am Quai steht und nicht das Schiff fährt weg, sondern die Kamera fährt weg, nur was man eben nicht sieht, weil die Poller, in denen das Schiff festgebunden ist, mit auf dem Kamerawagen drauf waren und die fahren dann mit weg.
Du verrat doch nicht alles
hier. Doch, es wurde ja bei dem Film auch mit mehreren Kameras gedreht, ne? Du hast dich dafür entschieden, auch eine Second Unit dabei zu haben. Was war der Grund dafür?
Also wir haben für den Hauptdreh hatten wir 2 Kameras, also ständig im Einsatz. Und wir hatten natürlich sehr viele Action-Szenen, diese Kriegsszenen und die Erschießungsszenen, die waren also ziemlich weit weg von unserem Drehort und wir brauchten einfach da eine richtige Second Unit dafür. Ne? Und das weil sonst hätte das nie schaffen können. Das war ja wirklich aufwendige Sachen. Und wir hatten da dann einen indischen Regisseur, den wir bei unserem indischen Film als Regieassistenten hatten, den hat der Florian da eingeflogen, da zu sagen, wie es überhaupt zu dem Bau dieser Schiffswand kam. Es war also lange Zeit der Wunsch der Produktion, das auch mit Greenscreen zu machen, also das war ein Riesenbau, also die Weite von diesem Ausblick aufs Wasser war 40 Meter. Und wir hätten dann 30 Meter hohen Screen gebraucht. Das wäre ein Riesending geworden. Und das wäre nicht mal billiger geworden, denke ich mal. Aber die wollten unbedingt Green Screen haben. Aber wir haben uns dann also geweigert, das zu machen. Weil bei diesen Wetterverhältnissen, dass man da also Sonne bedecktes Wetter und die Sonne wäre dann also sozusagen im Auflicht auf das Greenscreen geschieden und so. Und das wäre also ein Riesenaufwand gewesen und wir hätten bestimmt viel, viel Zeit verloren und so. Und dann haben wir den Kampf dann gewonnen und konnten dieses Riesenteil hinbauen, was eben auch betretbar war von Schauspielern und von Komparsen. Und das war, weil wir in China gedreht haben. Es war einfach nicht so teuer, weil da Arbeitskräfte kosten halt nichts und so. Ne? Und dadurch war das dann also für uns wunderbar, dass man, also wie man damit drehen könnte. Mit Screen hätten wir es wahnsinnig schwer getan und so. Ja, das war die eine Sache. Die andere Sache ist eben die Abfahrt, wenn dieses Ding ablegt. Das war ja nun mal fest montiert. Und die erste Fahrt, wenn die beiden Poller da im Vordergrund sind, da haben wir die natürlich aus dem Schienenwagen mitgebaut, also zusammen mit der Kamera und sind eben zurückgefahren. Und das macht, wenn man es nicht weiß, den Eindruck, als ob die Schiffswand sich entfernt. Der ähnliche Effekt war dann, wenn das Schiff ablegt, das macht so eine Biege da. Und da haben wir so eine Schienenfahrt gemacht, die eben schräg nach draußen ging, also sich schräg entfernte. Und da macht so den Eindruck, als ob das Schiff eben ablegt. Der Haken war dann daran, dass da war dann natürlich ein Punkt, wo dieses Schiff also noch ziemlich nah war und dann der nächste, das Licht ist halt schon sehr weit drin, aber das konnten wir irgendwie nicht anders lösen. Da hätte man noch viel mehr so CGI machen müssen und so. Und das wäre einfach, das hätte die Mittel überstiegen.
Ein anderes wichtiges Thema in dem Film ist die Verknüpfung von dem Spielfilmmaterial, also der Gegenwart und der Geschichte, die im Film eine ganz große Rolle spielt. Ihr habt viel in Archiven gesucht und wertvolles Material gefunden. Dazu muss man übrigens anmerken, dass diese Aufnahmen, die gedreht wurden, als die japanische Armee schon in Nanking war, die sind heimlich von einem amerikanischen Missionar unter Lebensgefahr gedreht worden, sonst gäbe es diese Einstellung überhaupt nicht. Also offizielle Dokumente gibt es tatsächlich nicht von diesem Massaker, bei dem über 200.000 Menschen in Nanking umgebracht worden sind. Aber deswegen ist für den Film umso wichtiger, ein Verhältnis zwischen der Gegenwart und also der Fiktion und der Geschichte zu finden. Und ich finde auch, dass diese dokumentarischen Bilder aus der Geschichte der japanischen Armee eine große Bereicherung für den Film darstellen, weil sie die Dimension dieser Besetzung und auch dieses Massakers deutlich machen. Und man begreift auch, dass das Kino ein Ort der Geschichtsschreibung werden kann. Das ist mit diesem Film sicher gegeben. Es ist dann umso spannender und unerwarteter für mich gewesen, dass die Farbe und die Präzision des inszenierten Filmbildes sich überhaupt nicht im Gegensatz befindet zu dem technisch desolaten und schwarz-weißen historischen Material, sondern es geht eine ganz innige Verbindung ein. Zum Teil hast du ja sogar Überblendungen gewählt, das heißt also die Schwarz-Weiß-Ästhetik dieses Materials, dieser alten Bilder aufgenommen und selber quasi inszeniert in der Kamera und dann in der Überblendung in das Farbbild den Übergang in die Gegenwart deutlich gemacht. Und meine Frage ist, welchen Einfluss hat denn diese Verbindung von Geschichte und Fiktion bei deiner Bildgestaltung gehabt? Was war das, was dich, wie hast du dich darauf vorbereitet und was ist das, was du in der Bildgestaltung dafür gemacht hast speziell, dass es zu dieser engen Verbindung kommt?
Ja, also wir haben uns natürlich das Material schon, also zum Teil haben wir uns das Originalmaterial, also dieses Archivmaterial sehr genau angeguckt und haben dann für unsere Fortsetzung wenn wir unser Filmbild gedreht haben, haben wir natürlich also Motive so gesucht, dass das auch sich gut matchen lässt nachher. Ja. Und wir haben es natürlich erst auf Schwarz-Weiß, also wir haben ja Farbe gedreht und haben dann das digital eben schwarz-weiß gemacht und haben dann so ein langsames Fade, so eine langsame Blende gemacht, die dann in die Farbe geht. Und zwar so dezent, dass es eben nicht sofort reinspringt, sondern wir sind über diesen bläulichen Rauch gegangen. Dann kommt es erst von Schwarz-Weiß in dieses Bläuliche und geht dann langsam in die Farbe über. Also ich finde, das geht recht gut. Und dieses Archivmaterial war sehr wichtig, um so eine Authentizität zu erzeugen. Ich meine, erst hat man Zweifel, ob man das machen kann, ob das funktionieren würde, also so ein altes Schwarz-Weiß-Material zu kombinieren mit dem wirklich recht clean aussehenden Farbmaterial. Aber das hat sich dann eigentlich als sehr gut erwiesen und das überzeugt eigentlich ziemlich gut, mich jedenfalls.
Ja, mich hat es auch sehr überzeugt und ich finde es wirklich eine der großen Leistungen dieses Films, so unspektakulär, aber auch so organisch mit solchen Dokumenten umzugehen und die in ein Spielfilmkonzept einzubauen, ohne dass es da zu solchen Brüchen kommt. Ich würde noch gerne fragen, ob es dann tatsächlich eine letzte Auswahl am Schneidetisch erst gegeben hat oder ob diese Filmszenen von vornherein für das Konzept feststand. Ich meine diese dokumentarischen Bilder aus der Zeit der japanischen Armee und ob ihr die Spielfilmszenen direkt spezifisch für diese Schwarz-Weiß-Filmausschnitte ausgewählt habt, konzipiert habt oder ob man am Schluss noch überlegt hat, welches Schwarz-Weiß-Material für diese Szenen verwendet.
Ja. Die ist am Schneidetisch endgültig entschieden, weil das wäre auch zu, dann hätte man sich auch sehr festgelegt gleich und so haben wir es dann einfach gedreht und haben natürlich die Übergänge, die uns ja bekannt waren, das haben wir dann also so gehalten, dass das nicht also in jedem Fall passen würde. Ja. Also, ich habe noch mal eine Sache eben zu dem, was du vorhin angesprochen hast, was man also digital machen kann und eben was man in der Kamera machen kann. Also ich mache so viel es geht, mache ich, wenn ich analog drehe, in der Kamera, weil das ist immer besser als irgendwelche digitalen Sachen, finde ich. Und uns gibt da wirklich oft sehr, sehr einfache Lösungen. Wir haben eine davon gesehen. Also ich bin nicht jemand, der sagt, mach mal in der Post alles nachher, sondern versuch das eben so weit wie geht am Set zu machen, wenn es die Zeit zulässt. Es gibt natürlich Sachen, wo man sagen muss, okay, das würde jetzt zu lange dauern, das mache ich jetzt nicht, aber wenn es geht, mache ich es lieber in der Kamera und bei so analogen Sachen.
Ja, also es stimmt ja auch nicht, was gesagt wird. We fix it in the post, klappt ja meistens nicht, geht meistens schief. Und wenn das Licht nicht stimmt, kann man auch in der Post nichts mehr machen. Also das ist so eine Selbstberuhigung der Industrie, die das macht, aber es funktioniert meistens nicht. Das wissen wir einfach, dass der Film am Set entsteht, eben ganz im Wesentlichen durch das Licht und durch die Inszenierung. Mir ist eben übrigens was Interessantes aufgefallen, als ich den Film jetzt zum ersten Mal als Filmkopie gesehen habe. Ich hatte ihn vorher, kannte nur die Blu-ray-Version leider, aber er lief halt in Berlin gerade nicht. Mir ist aufgefallen, dass man in der Filmversion sehr viel kritischer schaut. Also auf der Leinwand, da fallen einem viel stärker Dinge ein, die nicht stimmen. Man guckt irgendwie, man entwickelt eine andere Sensibilität, während die digitale Version, die wir jetzt da eingespielt haben, an sich schon künstlicher wirkt und man akzeptiert mehr künstliche Dinge da drin. Also zum Beispiel das Hospital, was ich als einziges nicht gelungen finde, weil es viel zu knallig ist, viel zu doll ist, viel zu heftig ist. Das wirkt in der digitalen Fassung, kann man das irgendwie noch akzeptieren. In der Filmfassung geht es für mich überhaupt nicht mehr.
Dazu was sagen? Also ich muss da mal jetzt ganz klar sagen, dass die Kopie, die wir hier gesehen haben, also was ich gegradet habe, da sah also sehr viel nicht so knallig aus, nicht so kontrastreich aus und nicht so hell. Also und das macht den Eindruck vielleicht hervorgerufen haben bei dir, dass das irgendwie zu knallig ist. Also es sieht eigentlich... Nee,
es war, wenn ich das eben sagen darf. Also mich hat da sehr überzeugt diese physische Präsenz des Bildes. Ich habe das ja vorhin auch schon mal gesagt. Die war wirklich ganz doll da, während man in der digitalen Version, also ist ja keine andere Version, aber eben eine andere Postproduktionsschiene, während man da alle Elemente sozusagen perfekt da hat, die Farbe und die Gradation und alles, ja. Und aber auch eine bestimmte Künstlichkeit. Und dann sind diese Künstlichkeit, ist die Künstlichkeit zum Beispiel des Hospitals oder so, die kriege ich da besser unter, als in dieser Version, wo man viel genauer hinschaut, ob es sozusagen eine filmische Überrealität gibt, die da reingebaut worden ist oder nicht. Also hier wirken auch die Schwarz-Weiß-Szenen nochmal viel, viel manifester auf den ganzen Film und zeigen nochmal, wie stark auch der Film ist durch diese Schwarz-Weiß-Szenen. Aber man wird sehr, sehr empfindlich, wenn es Dinge gibt, die dann so massiv nachinszeniert sind. Ja. Und da fiel mir das in dem Hospital einfach auf. Ein anderer Punkt, den ich sozusagen den wichtigsten überhaupt in einem Film finde, ist nämlich die Lichtsetzung. Die sieht man vor allem selbstverständlich bei den Nachtszenen. Es gibt eine Szene, wo Long Shu ihren Bruder besucht und ihm Essen bringt. Und in dieser Szene, wir haben vorher darüber gesprochen, hast du gesagt, dass jedes Licht in dieser Szene von dir gesetzt worden ist. Darauf wäre ich gar nicht gekommen, weil vieles wirklich wie natürliches Licht, nächtliches Licht von Lampen dort wirkt. Und die Frage an dich ist, geht es dir darum, dass du bei so einer Nachtszene also deswegen nicht mit dem natürlichen Licht arbeiten möchtest, weil du nichts dem Zufall überlassen möchtest? Der kann ja auch kreativ werden, dieser Zufall, aber er ist eben ungewiss. Und geht es darum, sozusagen die Konzeption so sicher durchzustrukturieren, dass solche zufälligen Lichter, die da ins Bild kommt oder die man vielleicht auch benutzt, ist ja heute ganz Mode geworden mit hochempfindlichen Kameras, dass man davon nicht abgelenkt wird, sondern alles wirklich total unter Kontrolle hat.
Ja, einwandfrei so. Also ich würde bei so einem Film kann ich mir gar nicht vorstellen, irgendwelche vorhandenen Lichter da zu sehen. Bei dem Set, den wir da hatten, da war überhaupt kein Licht da. Es war, also, ja, ja. Das war so ein Ruinenviertel oder so. Und da musste man Licht setzen. Und ich setze natürlich sehr gerne Licht, weil ich dann weiß, wie die Wirkung ist. Ja. Wenn das sich ergibt und es ist es gibt ein vorhandenes Licht, was der Sache dient, dann nehme ich es absolut mit. Aber das war, wir haben wirklich alles geleuchtet, zum Teil auch natürlich die Practicals hingebaut und die verstärkt und so, ne? Weil du musst ja da irgendwie so einen Effekt hervorrufen, dass wie gesagt, wie du sagst, dass es eben sehr glaubwürdig ist und eben sehr natürlich aussieht. Ne?
Ja.
Und das ist für mich also immens wichtig. Das ist quasi für mich so das Wichtigste. Das Licht im Film ist für mich das A und O, abgesehen von Darstellen und sowas, was natürlich sowieso das klar ist, aber also auf der Kameraseite ist das Licht für mich immens wichtig, weil das eben die Atmosphäre macht.
Die Arbeit in Nah- und Großeinstellungen, das ist zumindest in einem Teil des Films auch was sehr Interessantes. Es gibt eine Sequenz, nämlich nachdem John Rabe davon ausgehen muss, dass seine Frau auf dem Schiff untergegangen ist, gibt es eine Sequenz von Einstellungen, in denen alles das, was dann passiert, nämlich die Einrichtung der Schutzzone und des Komitees, alles in Nah- und Großeinstellungen gezeigt wird. Also man sieht keine Menschen mehr, sondern man sieht nur noch Details. Und für mich war das so ein bisschen ein Element, um etwas zu zeigen, was man auch mit einer verloren gegangenen Großperspektive noch zeigen kann. Also ihm ist selbstverständlich, sind die großen Konzepte verloren gegangen und die Erklärungen, warum, wie, was passiert. Dafür gibt es für ihn keine Erklärung mehr, dass dieses Ereignis passiert ist und dass er noch dafür gesorgt hat, dass seine Frau auf diesem Schiff war, was dann untergeht. Also ist das tatsächlich so, dass es diese eingegrenzte Perspektive an der Stelle gehen soll, um so ein ganz individuelles, emotionales Empfinden dort auszulösen? Oder war das mehr eine fotografische Konzeption, um den Film dramaturgisch durch diese Sequenz zu unterbrechen und neu zu strukturieren?
Einfach ein Mittel, um diese Erklärung, was da jetzt passiert und so, also wirklich sichtbar zu machen auch, weil das ist eigentlich ein sehr gutes Mittel, weil das transportiert das wirklich sehr gut, denke ich. Und das war also von vornherein geplant. Also wir haben uns, also ich habe mich mit dem Florian also lange zusammengesetzt vorher und wir haben darüber geredet und die ganzen Sachen entwickelt so. Und das war wirklich im Konzept, dass es eben so gelöst werden würde. Ne?
Und warum gerade an dieser Stelle und wie seid ihr drauf gekommen? Weil es sonst im ganzen Film eigentlich nicht vorkommt.
Ja, weil sich's einfach anbietet, also diese Entwicklung oder die Planung von dieser Zone so zu zeigen. Also wirklich, dass man, und dann dadurch wird man ja auch als Zuschauer gezwungen, sich damit zu befassen und hinzugucken und so, um was da geht. Und sonst, wenn man sowas erklärt, nur, dann sagt man, okay. So. Aber so werde ich eben gezwungen, das wirklich anzugucken und das macht hat eben starken Effekt,
ja. Finde ich. Also für mich hat es sich auch auf ihn bezogen, ne? Auf seine ganz, so fängt ja auch die Szene an, ne? Mit seiner ganz persönlichen Haltung in dem Moment. Die Lichtsetzung nachts, das ist wirklich großartig, ja, was das Licht betrifft.
Soll ich das mal kommentieren? Gerne.
Ja, einfach nur so, dass man eben bei so einer Szene muss natürlich eine Spannung auch vom Licht erzeugt werden. Und man soll ja nicht alles sehen, man soll also Teile ahnen und eben Teile sehen. Und da muss man eben so ein Verhältnis finden. Und ich habe da eben dieses Licht gewählt, was so durch solche so Latten quasi kommt und so, dann kommt es eben ins Helldunkel und so, dann verschwindet man ganz und so. Das fand ich eine ganz gute Sache. Und dadurch kann man auch sehr gut Sachen also verschwinden lassen, die man nicht sehen will und andere eben hervorheben.
Als Letztes würde ich gerne nochmal zurückkommen auf diesen zentralen Punkt der Montage von Fiktion und Geschichte, und den wir eben schon mal besprochen haben. Ja, also das ist so eine Schlüsselszene des Films, und ich finde das sehr gelungen.
Also man sieht am Ende, wenn die Trage da ins Krankenhaus gebracht wird, das war natürlich ein ganz guter Weg, also in dem Fluss da die Überblendung da zu machen und so, ne? Und es funktioniert also wirklich recht gut, muss ich sagen. Dieses authentische Archivmaterial kombiniert mit dem Farbmaterial.
Du hast ja auch eine ziemliche Übung bereits in diesem Punkt. Also es gab den Film Die Gebrüder Skladanowski, den möchte ich mal hier erwähnen, auch wenn wir da jetzt nicht einen Teil rausspielen, den du mit Wim Wenders und Münchner Filmstudenten zusammen gedreht hast. Da hast du übrigens auch Florian Gallenberger kennengelernt bei der Gelegenheit. Und da kann man also ganz fasziniert sehen, wie durch den virtuosen Einsatz von künstlerischen, aber auch technischen Möglichkeiten der Kamera dieser und des Labors natürlich, dieser Look der 30er Jahre im Schwarz-Weiß-Film erzeugt wird. Man vergisst streckenweise tatsächlich, dass es nachgedrehtes Material ist.
Ja.
Also ihr habt da ganz viel geübt schon mit diesem Punkt, und wahrscheinlich hat das Labor auch einiges dazu getan, der Entwicklungsprozess. Ich denke, das ist in diesen Film eingegangen, ne? Diese Erfahrung von Skladanowski.
Ja. Diese Skladanowski-Sache haben wir mit handgekurbelten Kamera gedreht, und das war trotzdem, obwohl das alte Kameras waren, alte Objektive waren, es sah viel zu sauber aus, viel zu clean. Also da musste man wirklich stark nachhelfen im Labor, also umkopieren noch und noch, also damit die Körnigkeit und der unruhige Bildstand und so hervorgerufen wird, und das war wirklich ein großer Prozess im Labor, und auch das zu arbeiten, als wäre es eigentlich, hätte aussehen können wie ein Schwarz-Weiß-Film heutzutage sonst.
Einen Punkt würde ich gerne noch als letzten, der mir sehr wichtig ist, nämlich eine Sequenz, in der Long Shu heimlich Fotos macht von dem Botschaftssekretär. Also ich finde die Szene deswegen sehr interessant, weil sie die Abstraktion als künstlerische Methode verwendet. Da reduzierst du ganz systematisch Details aus den Szenen und reduzierst die auf ganz wesentliche, einfache Elemente. Sicher in Zusammenarbeit mit der Regie, also das ist ja klar. Ja. Aber ich finde diese Methode der Abstraktion sehr interessant. Ich finde, es ist eine der schönsten Szenen überhaupt, die der Film hat. Dieses zentrale Element der Reduktion aller möglichen Elemente im Bild. Denn wir haben auch ganz andere Bilder gesehen, die quasi Überquellen von Aktionen, in denen ganz viel passiert. Und hier ist es eben eine totale Vereinfachung der Fotografie, und man reduziert sie auf das Allerwesentlichste. Wird natürlich auch viel mit der subjektiven Kamera gearbeitet. Wie viel in den bewegten Szenen gibt es einen subjektiven Blick von den Protagonisten. Das ist hier sozusagen auch der Aufhänger für diese Art der Fotografie, aber nicht die Grundlage. Also bis auf die eine totale von der Trümmerlandschaft gibt es wirklich nur vertikale und horizontale Strukturen. Da drin dann die Gesichter, die besonders intensiv auch wirken, und kaum Elemente, die überhaupt den Blick ablenken.
Ja, sollten natürlich auch die Szene sein, wo die beiden isoliert sind, sich kennenlernen und eben wirklich nur in diesem, dass eben nur die beiden existieren eigentlich nicht. Das funktioniert, und es war eigentlich sehr, sehr einfach. Trotzdem sieht es irgendwie sehr, sehr, sehr spannend aus, durch die vielen Flussblätter, die da immer wieder durchs Bild kommen und eben trotzdem so eine Unruhe reinbringen ins Bild. Ne?
Ja. Die anderen Szenen, die lassen wir jetzt mal weg, damit sie auch noch dazu kommen, Fragen zu stellen, bitte.
Das ist ja jetzt eigentlich ein sehr untypischer Jürgen Jürges-Film, könnte man sagen. Also die anderen historischen Filme, die ich kenne, so Deutschland, Bleiche Mutter, Fontane, Effi Briest, sind sehr viel stilisierter, die auch das stärker ausstellen. Das hier ist ja schon mit so einem großen Bogen und großem Pinsel auch erzählt, sozusagen wie in großen Produktionen Geschichte erzählt wird. Hat das vielleicht auch mal Spaß gemacht, so was anderes zu machen in gewisser Weise?
Natürlich, erstens war es natürlich eine Sache, wir hatten zum ersten Mal also vergleichsweise viel Geld und ein Film zum Beispiel wie Deutschland Bleich und Butter war ganz, ganz eng finanziert und da waren diese Kriegsszenen also wirklich sozusagen handgemacht, also sehr, das war alles sehr klein und so und hier sollte natürlich auch, weil es eben so ein relativ groß finanzierter Film war für deutsche Verhältnisse, müssen natürlich auch irgendwelche, da sollte schon auch was also zu sehen sein und auch diese Bedrohung und die ganzen Kampfhandlungen sollten auch sichtbar gemacht werden, ja. Und Spaß gemacht hat es auch schon mal. Es war ist natürlich sehr, bei solchen großen Sachen hat man natürlich wahnsinnig viele Leute, die da mitreden und braucht man auch, weil es einfach sehr, sehr spezialisierte Sachen sind. Aber dadurch verliert man noch etwas so den Einfluss, den man sonst eben bei so kleinen Filmen wie Heutzutage oder Eisenstanz, da hast du natürlich die totale Übersicht und kannst alles selbst bestimmen. So. Bei so einem Film ist das etwas schwieriger, weil man auch wirklich sehr viel Rücksicht nehmen muss auf diese VFX-Sachen und so. Also man ist schon mal eingeengt in diesen Sachen, was kann man machen, was geht und was geht nicht. Trotzdem hat es Spaß gemacht, weil man mal so ein opulentes Werk zu machen, war schon mal ganz schön.
Gerade die Szenen, die jetzt ja eher Gewalt darstellen, da schien mir doch auch eine große Beeinflussung durch beispielsweise Janusz Kaminskis Arbeit für Spielberg zu sein. Also gab es da auch durchaus Vorbilder, die im Film gesucht wurden, also Saving Private Ryan, Schindlers Liste wären hier natürlich ganz, ganz typische Sachen. Hat man darüber geredet, sich was angeguckt?
Man ist natürlich nie frei von irgendwelchen Filmen, die man gesehen hat, jemals. Das ist ganz klar. Also wir haben uns natürlich die Filme auch angesehen, wollten aber eigentlich nicht klauen. Aber ich meine, es gibt natürlich diese Vorbilder und diese, die hat man gesehen und die stimmen ja auch recht gut und so und man versucht dann irgendwie das da irgendwas Eigenes zwar zu machen, aber es, ich meine, es gibt eben ein paar Grundsachen, die einfach so aussehen, ne? Also diese Krieg und hat immer irgendwelche Rauch und irgendwelche Sachen, die einfach typisch dafür sind und die geben schon mal auch so einen Look, das hat natürlich schon eine gewisse Ähnlichkeit auf, ne? Das bleibt nie aus.
Ja, ganz kurz nur, in dieser Einstellung, wo jetzt diese Bahre vorbeigetragen wird und wo der Übergang von dem historischen Material in das neu gedrehte Material stattfindet, sowas muss ich ja vorher sehr genau festlegen. Und du hattest vorher gesagt, dass also man zum Teil eben gedreht hat, in der Ballszene zum Beispiel, die Kamera bewegt sich und man kann sich dann so rauspicken hinterher, was man verwenden will. Hier ist ja eine ganz klare Vorentscheidung getroffen worden. Wie kam die zustande? Da muss ja, eigentlich müsstet ihr ja beide im Schneideraum gesagt haben, okay, und hier gehen wir rüber in den neuen Film. Das ist ja, muss ja vom Kamerawinkel und es muss ja alles sozusagen von der Kadrage her, vom Winkel, von der Einstellung her passen. Das ist also eine ganz klare Vorplanung. Wie ist die, vielleicht kannst du dazu noch ein, zwei Sätze sagen.
Also erst einmal schnell zu dem Ballsaal. Ich meine, wir haben da nicht irgendwas gedreht und haben es uns rausgesucht, sondern wir haben schon ganz klare Szenen gehabt, wie wir die drehen wollten und auch auflösen wollten. Nur eben, wir haben es aus der Hand gedreht und haben natürlich dadurch also länger durchdrehen können. Dadurch hatte man später die Möglichkeit, also was rauszunehmen und nicht. Es war schon also sehr genau geplant. Es war nicht, also wir drehen Wir drehen es einfach mal mit jetzt und sehen dann mal, wie es aussieht. Naja, das war es nicht. Ne? Die andere Szene hier, die ist, wenn man genau hinguckt, ja nur, wir fangen auf der Bar, auf der Trage an und während des Schwenks, da geht es ja von schwarz auf weiß in Farbe über. Und davor ist eine Szene, die einfach, wo das einfach gut ranpasst. So. Also das ist also, wenn man sich das nochmal genau ansieht, das ist eigentlich der Effekt, ist nur auf dem Weg, wie die Bahre eben, oder die Trage eben an der Kamera vorbeigetragen wird und auf dem Weg geht es eben von Schwarz-Weiß in Farbe. Und das davor waren wirklich diese Aufnahmen.
Das schließt sich da aber gleich an, weil ich habe eine Frage zu dem historischen Material. Das ist ja wegen dem Cinemascope im falschen Format eigentlich. Und das hat mich ein bisschen gestört, weil das halt die Leute alle viel breiter sind. Und das fand ich ein bisschen störend. Und da wollte ich mal wissen, wer die Entscheidung gemacht hat. Also, dass man eben, man hätte ja auch einen Ausschnitt machen können, das wäre jetzt auch komisch, oder den Film in 4:3. Weil das fand ich persönlich ein bisschen, hat mich ein bisschen gestört. Und das eigentlich genommen, diese Illusion, das ist jetzt sozusagen, passt zusammen.
Das höre ich jetzt zum ersten Mal, muss ich sagen, aber klar. Die Entscheidung, muss ich sagen, die hat die wurde dann von Florian und mir auch zusammen gefällt, weil es einfach, wenn man das jetzt im Scope-Format hätte, also da hätte man ja sehr reinfahren müssen und dann oben und unten abschneiden müssen. Und dann wären die Bilder einfach nicht mehr, da wären eben nur noch Bruchteile davon erhalten gewesen, weil man muss ja reinfahren ins Bild, um dann die Breite zu haben und dann oben und unten abschneiden. Und das war eben bei vielen, dann war das einfach nichts mehr. Der Bildinhalt war einfach dann sehr, sehr reduziert. Das war die Entscheidung dafür.
Haben Sie vielen Dank für die Geduld und für Ihr Interesse an der Veranstaltung.
In Aula. Bis dann. Auf Wiedersehen.
Dankeschön.